Ein Geschäftsführer ruft einen Mitarbeiter zu sich ins Büro und sagt, Bob, du hast in der Poststelle bei uns im Unternehmen angefangen. 2 Wochen später schon wurdest du in die Qualitätssicherung versetzt. Da hast du dann 1 Woche später die Abteilungsleitung übernommen. Dann 4 Wochen später warst du schon Assistent der Geschäftsleitung. Und ich möchte dich heute zum Geschäftsführer des Unternehmens machen und mich selbst zur Ruhe setzen. Was sagst du dazu? Danke, sagt der Angestellte. Ist das alles, sagt der Geschäftsführer. Na gut, danke Papa. Für Söhne gelten besondere Spielregeln. Und wir wollen uns heute einen Bibeltext angucken, wo es um die Vollmacht des Sohnes Gottes geht, für den auch besondere Spielregeln gelten. Und es wird in dieser Predigtreihe Wünsch dir was, einige unserer menschlichen Wünsche berühren, und zwar den Wunsch nach Gesundheit, den Wunsch nach persönlichem Zuspruch, den Wunsch nach Sicherheit, den Wunsch nach danach eine integre Persönlichkeit zu sein und der Wunsch nach Gerechtigkeit und Güte. Und ich möchte dazu Ihnen gerne einen Text aus Johannes 5 vorlesen. Johannes 5 ab Vers 1. Und ich werde das etwas auszugsweise lesen. Ich lese insgesamt bis Vers 30. Es war bald darauf ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es alleine versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Einige von den führenden Männern sagten deshalb zu dem Geheilten, heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Da fragten sie ihn, wer ist es, der dir so etwas befohlen hat? Aber er konnte ihnen keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus ihn im Tempel und sagte, hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Da begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Jesus aber sagte zu ihnen, mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Daraufhin waren sie noch fester entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus setzte nicht nur die Sabbatvorschriften außer Kraft, er behauptete sogar, dass Gott sein Vater ist und stellte sich so mit Gott auf eine Stufe. Jesus erwiderte auf ihre Vorwürfe, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Auch seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Er selbst spricht über niemand das Urteil. Denn alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Ich versichere euch, die Stunde kommt, ja, sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören werden, und wer sie hört, wird leben. Wie der Vater der Geber des Lebens ist, so hat auch er dem Sohn Macht verliehen, Leben zu geben. Und er hat dem Sohn die Macht verliehen, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Soweit dieser Auszug aus Johannes 5. In der Vollmacht des Sohnes, so habe ich die einzelnen Gedanken überschrieben, heilt Jesus einen unter vielen. Hier ist das Bedürfnis nach Gesundheit angesprochen. Und Sie haben, wenn Sie den Text gut mitverfolgt haben, mitbekommen, dass dieser Mensch ein kaum zu übertreffendes Leiden mit sich herumschleppt. 38 Jahre lang ist er krank und er hat, sagt er selbst, keinen Menschen, der ihm zur Seite steht. Er hat keinen Menschen, der ihn begleitet, und noch nichtmals einen Menschen, der ihm einen kleinen Dienst erweist. Vielleicht hat Sie das gewundert, wie der Kranke reagiert auf Jesu Frage. Der damaligen Überlieferung zufolge bewegte sich von Zeit zu Zeit dieses Wasser im Teich, und wer dann als Erster im Teich war, wurde gesund. So, das war der Grund, warum in diesen Hallen um diesen Teich sehr, sehr viele Menschen zu finden waren. Sehr viele Kranke, die nur darauf warteten, wann wieder so ein Zeitpunkt sein würde, dass sie gesund werden könnten. Und so sagt dieser Mann, ich habe keinen. Also ich liege hier, gelähmt, und in Reichweite könnte Heilung sein. Aber jedes Mal, selbst wenn ich jemand hätte, der mich da hineinbringt, es ist immer jemand schneller. Also das heißt, eine völlig aussichtslose Situation über Jahre. Und in unserem Text steht, dass Jesus erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt. Jesus sieht seine Situation und er nimmt diesen Menschen heraus aus den ganzen Hallen, die voller Kranken waren, und sagt, will zu ihm kommen und ein Zeichen der Barmherzigkeit an ihm tun und sagt, wie sieht das aus, willst du gesund werden? Und wir merken, dass dieser Mann in seiner ganzen Begrenztheit antwortet. Er kann sich nicht vorstellen, dass ihn jemand fragt und ihm dann sagt, jetzt wirst du gesund, sondern er sagt noch nicht mal ja auf diese Frage, sondern er erklärt, warum er noch nie eine Chance hatte. Und doch ist in dieser Antwort die Sehnsucht zu verspüren, dass er gesund werden will. Er sagt, ich würde gern, aber ich habe nie die Chance erhalten, nie. Diese Situation, die sich da am Teich abspielt, ist manchmal verglichen worden mit der Situation, in der Jesus innerhalb des Volkes Israel steht zu diesem Zeitpunkt. Da sind die Hallen voller Menschen, die auf Hilfe warten, die in Leiden dort liegen, und alle schauen auf das Wasser. Alle schauen darauf, ob vielleicht sie die Chance haben, für sich selber Heilung zu erfahren und ein neues Leben beginnen zu können. Und neben ihnen, unter ihnen, steht Jesus selber, der Gottessohn, und keiner erkennt ihn dort. Die Menschen ahnen nicht, dass unter ihnen die Gottesherrschaft schon angebrochen hat, sondern sie gucken weiter auf das Wasser, ob es sich bewegt. Und hier steht Jesus in der ganzen Vollmacht des Vaters und sagt, willst du gesund werden? Und als der Mann ihm antwortet, da sagt Jesus in der ganzen Schlichtheit und der ganzen Vollmacht des Sohnes Gottes, steh auf, nimm dein Bett, wir müssen uns darunter eine Art Matte vorstellen, roll dir die zusammen, nimm die unter den Arm und dann geh. Und es geschieht. Er nimmt seine Matte, er kann aufstehen und sein Körper gewinnt die ganze Gesundheit zurück, die er vielleicht noch nie hatte oder die ihm abhanden gekommen ist. Ich musste an einen Bericht denken von Kurt Schäffbuch, der bei der IVCG, also der Vereinigung christlicher Geschäftsleute, mitgearbeitet hat, der auf einen jungen Mann traf, den er wurde gefragt, ob er diesen Mann für ein Wochenende bei sich beherbergt. Der machte eine Entziehungskur und dann eine entsprechende Therapie danach. Und er war gefragt worden, ob er diesen Mann aufnehmen könnte, ein junger Mann. Und als sie dann spazieren gehen, erzählt er, dass dieser Mann zu ihm sagt, ja, ich kenne keinen, der mir helfen kann und der sich wirklich für mich interessiert. Ich kenne keinen. Und dann erzählt Kurt Schäffbuch, dass er ihn fragt, ja, was halten Sie in dieser Situation von Jesus Christus? Und da sagt der Mann, ach, ja, das habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber ich habe da auch meine Zweifel, ob diese ganzen religiösen Geschichten, ob das überhaupt jemand helfen kann, ob das funktionieren kann. Und dann sagt Kurt Schäffbuch, ja, Sie haben doch gesagt, Sie hätten niemand, der sich für Sie interessiert. Wenn es doch jemand gibt, der Ihnen helfen kann und der Ihnen die Last Ihres Lebens abnimmt und der Ihr Leben von Grund auf verändern kann, wollen Sie sich auf den nicht einlassen? Und so geht diese Unterhaltung, spannt sich weiter über den Tag. Und er erzählt, dass am Abend dieses Tages dieser junge Mann zu ihm sagt, ich möchte gerne diesen Versuch wagen. Ich will gerne es mit Jesus wagen. Und sie sind nur dieses Wochenende noch zusammen. Und dann bekommt er einige Zeit später einen Brief von diesem Mann. Und er sagt, es ist unglaublich, was in meinem Leben schon passiert ist. Durch dieses neue Leben mit Jesus. Das frostige Verhältnis auf dem Zimmer in der Therapie ist wie verwandelt. Das Personal, das ich vorher nur schrecklich fand, die kann ich sogar lieben. Das Bibellesen bereitet mir Freude plötzlich. Und noch einige Zeit später erhält er Nachricht, dass dieser junge Mann seine abgebrochene Berufsausbildung wieder aufnehmen konnte und dass er mit dem Alkoholismus bis zu diesem Zeitpunkt fertig wurde. Vielleicht sind Sie in einer Situation, in der Sie den Eindruck haben, dass keiner in Ihrer Situation helfen kann. Und dass Sie sich so empfinden wie jemand, der schon am Tiefpunkt angekommen ist. Jemand, der auch keinen anderen Menschen hat, der ihm wirklich daran zur Seite stehen kann. Sie vielleicht verschiedene Leute gefragt haben, gebeten haben, ihnen zu helfen. Und Sie haben so den Eindruck, das greift alles nicht so wirklich in meinem Leben. Dann kann ich mir vorstellen, dass Jesus in Ihr Leben hineintreten möchte und möchte, dass Sie Ihre Blicke von dem Wasser, von den vielen Möglichkeiten, die Ihnen Hilfe versprechen können, wegschauen können, auf den, der zu Ihnen sagt, willst du gesund werden? Möchtest du meine Hand in meine Hand einschlagen? Möchtest du meine Hilfe haben? Der zweite Gedanke. In der Vollmacht des Sohnes spricht Jesus in das Leben des Geheilten hinein. Hier geht es um den persönlichen Zuspruch, die Sehnsucht nach persönlichem Zuspruch. Jesus trifft ihn und einige Zeit später, am gleichen Tag, und sagt ihm nur eine ganz kurze Sache. Er sagt ihm, tu nichts Unrechtes mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Wir können daraus schließen, dass wahrscheinlich eine Ursache dieser Krankheit Schuld war, wobei das nicht ganz sicher ist. Denn Jesus spricht vorher danach auch davon, dass er diese Welt richten wird und dass es darum geht, wer zu ihm steht und wer nicht. Insofern kann man das nicht ganz sicher sagen. In jedem Fall aber warnt Jesus diesen Mann und sagt, jetzt, wo du von meiner Hilfe erfahren hast und wo du erlebt hast, dass ich dir helfen kann, in diesem Moment muss ich dir eine Warnung sagen. Lass ab von deinem alten Leben. Lass von der Sünde, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Und diese Unterhaltung scheint noch weiter zu gehen, denn nach dieser Unterhaltung weiß der Mann, wer Jesus ist. Und es ist ganz erstaunlich, dass dieser Mann jetzt sofort zu den Pharisäern läuft und Jesus anklagt. Meine Kinder würden sowas Petze nennen. Und wir fragen uns natürlich, wusste er nicht, was er da tut? Warum geht er zu den Menschen, die ihn so interviewt haben, fast verhört haben? Möchte er sich gern von dem Verdacht reinwaschen, dass er selber was Unrechtes getan hat und sich die Verantwortung abschieben? Und wir fragen uns auch, warum sucht sich Jesus eigentlich nicht Leute, die dankbarer sind? Wäre doch viel praktischer für Jesus. Aber Jesus gibt ein Zeichen seiner Barmherzigkeit an diesen Mann. Und wir merken schon, dass der Mann in den Tempel kommt. Das bezeugt auch unser Text. Der Mann ist im Tempel, dort trifft Jesus ihn wieder. Es ist also gut möglich, dass er doch verstanden hat, hier hat Gott in mein Leben eingegriffen. Und darum ihm Dank geben will. Ich denke, dass wenn wir die Sehnsucht haben, dass Gott uns persönlich anspricht und zuspricht, in unser Leben hineinspricht, dass das vielleicht nicht immer nur Dinge sind, die uns auf Anhieb gefallen, was Jesus uns sagt. So wie bei diesem Mann. Ich weiß nicht, ob er sich gefreut hat über das, was Jesus ihm sagt. Tu nichts Unrechtes mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Vielleicht hätte er sich auch was anderes gedacht. Etwas vielleicht, was erstmal ermutigender klingt. Aber Jesus behält sich vor, das zu sagen, was in der Situation dieses Menschen das Allerwichtigste ist. Der dritte Gedanke, Jesus in der Vollmacht des Sohnes setzt die Vorschriften des Alten Testamentes außer Kraft. Das berührt unser Bedürfnis nach Sicherheit. Die Pharisäer hatten, weil sie sich unsicher waren, ob sie die Gebote Gottes auch wirklich bis ins Detail halten können, hatten sie die Sabbatvorschriften etwas erweitert. Sie hatten, damit sie auf keinen Fall einen Fehler machen, um das verbotene Land, sage ich mal, noch einen Zaun etwas weiter abgesteckt, um ja sicher zu gehen, dass sie dort nicht hingelangen. Hatten sich aber für alle Fälle auch immer ein Schlupfloch gelassen. Eugen Roth, ein Dichter, hat Folgendes dazu gedichtet. Ein Ehrenmann. Ein Mensch, der mit genauem Glücke geschlüpft durch des Gesetzes Lücke, bebt noch ein Weilchen angstbeklommen, doch dann, als wäre er gekommen durchs Haupttor der Gerechtigkeit, stolziert er dreist und macht sich breit. Und keiner wacht so streng wie er, dass niemand schlüpft durch Lücken mehr. Jesus greift aber nicht nur diese Umzäunung, die die Pharisäer aufgerichtet haben, an. Er sagt nicht nur, ich möchte die Sabbatvorschriften auf ihren ursprünglichen Sinn zurückführen, sondern er modifiziert auch etwas, was Gott selber angeordnet hat. In Jesaja 58, Vers 13, auch in Jeremia 17 wird deutlich gemacht, dass Gott den Sabbat so verstanden hatte, dass auch keine Lasten zu tragen waren, dass gar keine Arbeit zu tun war. Und so setzt Jesus hier etwas Neues ein und er begründet das auch. Er sagt, mein Vater ist am Werk und ich bin das auch, jederzeit. Und er bezieht das auf die Werke der Barmherzigkeit. Und er sagt, für ein Zeichen der Barmherzigkeit ist immer gute Zeit. Gott möchte seine Barmherzigkeit 7 Tage pro Woche und nicht nur 6 Tage pro Woche zeigen. Und wenn er dafür arbeiten muss, dann macht er das gern. Und so sagt Jesus mit Autorität, so darf der Sabbat gelebt werden. Der Sabbat soll ein Tag der Freude sein, ein Tag des Feierns. Etwas, was Gott uns zum Guten gedacht hat und nicht, um uns zu knechten. Und deshalb entsprechen Zeichen der Barmherzigkeit nach Jesus genau den Gedanken Gottes. Seine Zeitgenossen geraten in Hass und das ist uns heute unverständlich. Wir verstehen nicht, was sie so erzürnt hat. Aber aus ihrem Verständnis löst Jesus den Sabbat hier auf. so wie sie ihn damals verstanden. Und das kam für die Juden gleich mit einer Auflösung aller guten Ordnung, der Ordnung Israels. Für den Erhalt des Sabbats hatten sie gekämpft. Das machte die Identität des israelitischen Volkes aus. In den Makkabäerkriegen, also vor dem Kommen Jesu, hatten sie darum gekämpft, dass der Sabbat erhalten bleibt. Und so beantwortet Jesus ihren Wunsch nach Sicherheit nicht so, wie sie das sich wünschen. Er gibt ihnen nicht die gleiche Sicherheit, die sie sich selber geben wollten, sondern sagt, ihr müsst das, was ihr bisher gedacht habt, wie eure Vorstellungen waren, ihr müsst das neu justieren an mir, an Jesus Christus. Der Sohn Gottes hat das letzte Wort. Und ich glaube, das gilt auch für unsere Bedürfnisse nach Sicherheit. Dass wir sagen müssen, wir wünschen uns vielleicht vieles und haben auch Bedürfnisse nach Sicherheit und wir haben auch bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen, die wir mitbekommen haben. Aber Jesus soll das letzte Wort haben in allen Belangen unseres Lebens. Der vierte Gedanke. Er tut die Werke des Vaters. Der Sohn kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Es ist ganz eigenartig, Jesus bezeugt einerseits, wie viel Macht ihm Gott verliehen hat, wie viel Vollmacht er hat. Und andererseits sagt er hier, ich bin völlig eins sogar, ich ordne mich dem unter, was mein Vater im Himmel tut und sagt. Und ich kann sogar nur das tun, was ich ihn sehen, tun sehe. Wie kann man diesen Widerspruch verstehen? Ich glaube, dieser Widerspruch erklärt sich nur in der absoluten Liebe zwischen Vater, Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn. So sagt Jesus in Vers 20, der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Das heißt, auch in menschlichen Beziehungen bedeutet Unterordnung nicht automatisch, dass es ein Widerspruch ist zu einem wirklich gemeinsamen Tun, zu einem gemeinsamen und erfüllten Miteinanderarbeiten und Leben. Aber der Schlüssel ist, wie hier bei dem Sohn Jesus und dem Vater, dass es durch Liebe zusammengebunden ist. Dann ist eine Unterordnung keine Knechtschaft. Am letzten Samstag wurde der neue Präses des Bundes der FEGs gewählt. Sie haben vorhin hier Peter Strauch gesehen, der noch über ein Jahr im Amt ist, und sein Nachfolger Ansgar Hörsting wurde am letzten Samstag gewählt. Und dann sagte er kurz vor der Wahl, dass er nicht Präses werden will, sondern dass er Jesus dienen möchte. Dass es nicht sein Anliegen ist, eine hohe Position zu haben, sie anzustreben und damit auch Macht auszuüben, sondern dass er tun will, was sein Herr tun will. Und so sehen wir an Jesus ein Beispiel für unser Bedürfnis nach einer integren Persönlichkeit. Und das Letzte, Jesus übt in der Vollmacht des Sohnes Gericht. Gott hat dem Sohn die Macht verliehen, Gericht zu halten. Und hier wird unser Bedürfnis, menschliches Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Güte angesprochen. An dieser Stelle bezeugt Jesus in aller Deutlichkeit und Offenheit, wie weit seine Vollmacht reicht. Er sagt, ich tue die gleichen Werke, die ich bei meinem Vater sehe. Ich rufe zur Auferstehung und zum ewigen Leben. Und ich rufe auch zum Gericht und muss auch verurteilen. Und dann sagt er erstaunlicherweise, die Stunde ist sogar schon da. Die Stunde kommt, ja, sie ist schon da, sagt Jesus. Der Zeitpunkt Gottes ist schon da. Das heißt, Jesus zeigt auf, dass mit seinem Kommen dieser Moment schon eintritt. Dass hier Gott selber in die Geschichte eintritt, in Jesus Christus und sagt, jetzt ist ein Zeitpunkt, an dem sich alles für den Menschen entscheidet. Es ist der Zeitpunkt, wo die ersten Toten schon die Stimme des Gottessohnes hören werden. Denn nur kurze Zeit später wird Jesus am Kreuz sterben und wird die ersten Menschen im Paradies begrüßen. wie beispielsweise ein Mann, der neben ihm gekreuzigt wurde. Und so sagt er, sie werden die Stimme des Gottessohnes hören, und wer sie hört, der wird leben. Wir haben ja als Menschen oft Schwierigkeiten damit, uns vorzustellen, dass Gott Gericht übt und dass er auch verurteilt. Das klammern wir am liebsten aus. Das ist so eine Art, ja, ich möchte nicht sagen Tabuthema, aber wir haben Schwierigkeiten, Gottes Liebe und das Gericht Gottes zusammenzubringen. Und darum entscheiden sich manche Menschen, dass sie sagen, ach, ich glaube, dass Gott Liebe ist und es wird schon irgendwie, wird er alles zum Guten führen. Aber Jesus sagt hier verbindlich, wie er es zum Guten führt für den Menschen. Denn hieraus spricht, dass Jesus am liebsten jeden Menschen freisprechen möchte. Aber er sagt, Gott hat einen Weg vorbereitet. In Kapitel 5, Vers 24, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Das ist seine eigentliche Absicht, sein Wunsch. Wir haben keine Zweifel daran, dass menschliche Gerichte sein müssen. Und wir haben sogar eine Sehnsucht danach, dass Gerechtigkeit geübt wird, wirkliche Gerechtigkeit geübt wird. Und so sagt Gott, dass tatsächlich am Ende der Zeit, wenn der Menschensohn kommt oder im Falle unseres eigenen Todes, wir von Gott gefragt werden, was wir mit unserem Leben getan haben und gefragt werden, ob wir das Wort Jesu gehört haben und ihm Glauben geschenkt haben. Jesus sagt, ich verfolge bei dieser Sache nicht meine eigenen Interessen, sondern ich gebe euch weiter, was Gott mir selber gezeigt hat und was er durch mich tun will. Und so kann ich das nur noch mal wiederholen zum Schluss dieser Predigt, dass Jesus am liebsten den Freispruch möchte für alle. Aber dass er einen Weg gezeigt hat, wie wir uns durch Jesus Christus vor dem Gericht vertreten lassen können. Alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Amen.